Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Anne, eure Moderatorin. Berlin ist eine multikulturelle Metropole. Fast alle Nationen sind hier vertreten, viele Menschen sprechen mehrere Sprachen. Manche sind hier geboren und oder schon seit Jahrzehnten hier. Doch egal, wie gut man Deutsch spricht, in Krisen oder bei Krankheit suchen viele Unterstützung in ihrer Herkunftssprache. Warum ist das so? Welche Rolle spielen Sprache, Zugehörigkeit und kultureller Hintergrund, wenn wir über seelische oder körperliche Gesundheit und Selbsthilfe sprechen? Und wie beeinflussen kulturelle Prägungen, besonders bei Männern, die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen? In dieser Folge hören wir dazu zwei Perspektiven. Den Anfang macht Kasım, der 1974 mit 21 Jahren von der Türkei nach Deutschland gekommen ist und 2007 die erste türkische Väter- und Männergruppe in Berlin gegründet hat. Heute gibt es in Berlin 9 Männer- und Frauengruppen, die wöchentlich rund 180 Menschen erreichen. Kasım, schön, dass du da bist.
Danke, schön, dass ihr auch da seid und diese schöne Arbeit macht.
Danke. Kasım, wann und wie hast du gemerkt, dass du Unterstützung brauchst? Wie bist du zur Selbsthilfe gekommen?
Als ich Anfang der 80er Jahre anfing, als Lehrer zu arbeiten in einer Hauptschule, konnte ich feststellen, dass zu den Elternabenden nur Mütter, Frauen gekommen sind. Da habe ich die Väter vermisst. Und das war für mich die Annahme, dass die auch erhebliche Schwierigkeiten in Migrationsgesellschaft haben könnten. Und wenn sie Hilfe benötigen, haben sie keine Angebote. Und das war damals meine Idee, eine Gruppe zu initiieren bzw. zu gründen. Aber es hat aufgrund des Stresses, was ich beruflich hatte, erst 15, 20 Jahre später konnte ich die Gruppe gründen.
Ja, immerhin. Danke. Toll, dass du so lange da dran geblieben bist. Ja. Und was genau, welches Thema hat dich bewegt, was diese Selbsthilfegruppe zu gründen?
Unterschiedliche Themen. Gerade Männer und Väter mit türkischer Zuwanderungsgeschichte haben ganz, ganz schlechten Ruf in Deutschland. Man hat, statt mit denen zu reden, oder hat man über die geschrieben und geredet, aber nie mit denen gesprochen. Das heißt, die Vorurteile haben regiert, aber nicht die reale Entwicklung dieser Menschen. Und des Weiteren, Gewalt hat in unserem Land leider massiv zugenommen. Und wir brauchen Vorbilder, weil wir seit Jahren darüber reden, dass mehr Vorbilder sein sollen. Aber wir erreichen die Vorbilder nicht. Und das sind die Gründe, weshalb solche Selbsthilfegruppen oder Gruppen auch für Männer Angebote für Väter auch geben muss. Und das waren die Hauptgründe.
Und worüber genau sprecht ihr in euren Gruppen? Was sind da für Themen?
Also alle Themen, die Beziehung, Familie, Kinder, Frauen, Erziehungsmethoden, Erziehungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen, Suchtkrankheiten, Verhalten bei Trennung und Scheidung, lernen mit dem scheußlichen Begriff Ehre umzugehen, weil der Begriff Ehre so groß geschrieben wird und bei allen Entwicklungen eine Rolle spielen kann. Da habe ich ja festgestellt, dass man diesen Begriff auswendig gelernt hat. Wenn man dann die Teilnehmer fragt, was ist Ehre für dich, da kommt keine Antwort. Das heißt, das ist ein auswendig gelernter Begriff, mit dem aber die Teilnehmer ständig unterwegs sind. Sie tragen diesen Begriff manchmal, sage ich mal, öfters als ihr eigenes Portemonnaie. Und das thematisieren wir. Und gerade weil du am Anfang gesagt hast, dass Menschen aus 190 Ländern hier in dieser wunderschönen Stadt leben, sie müssen miteinander auch kommunizieren, zueinander finden. Und die Herausforderungen, die wir zurzeit haben, sind ja Ergebnisse der Vorurteile, Ergebnisse der Kommunikationslosigkeit und Sprachlosigkeit, dass man mit denen kommuniziert, um von Schönheiten des, ich sag mal, des schönen Metropol Berlin Gebrauch zu machen.
Ich möchte ein bisschen anknüpfen an, nicht unbedingt an den Begriff Ehre, aber In der Türkei wird oft erwartet, dass Männer stark und unabhängig sind und über Probleme zu sprechen oder Hilfe zu suchen gilt da schnell als Schwäche, gerade wenn es um Gefühle oder Gesundheit geht. Wie hast du es geschafft, trotz dieses Männerbildes dir Hilfe zu suchen?
Wie habe ich das geschafft? Mit meinen eigenen Werkzeugen und Ersatzteilen. Nicht jeder kann mit anatolischen Männern ins Gespräch kommen. Sie sind so erzogen worden, dass die Familiengeheimnisse in der Familie bleiben sollen. Und sie sind auch so erzogen worden, erzähl bitte um Gottes Willen den Menschen, die bei den Behörden beschäftigt sind, über deine Probleme. Dann werden deine Kinder weggenommen und du willst schnell in der Zeitung sein. Das sind die Gründe erstmal. Und dann zum Zweiten, wo Bedarfe groß sind und keine Angebote sind, kann man auch die Menschen leichter, ich sag mal, sensibilisieren oder überzeugen. Und ein weiterer Grund ist, dass man mich als älterer Bruder, als Lehrer, als Psychologe, als Sozialarbeiter akzeptiert. Das spielt auch eine große Rolle. Vertrauen ist der Schirm von allem. Und ein weiterer Grund fällt mir ein, wenn man persönlich keine Niederlagen erleiden musste, ich persönlich. Ich habe mich niemals gefragt, wo hast du Fehler gemacht, warum hat ein Projekt von dir nicht funktioniert. Ich hatte das Glück, dass alles zu einem Mini-Erfolg geführt hat und das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Und wenn Menschen Selbstvertrauen haben, dann haben sie Mut, nach vorn zu schauen. Ich war überzeugt, dass die Männer zu dem Angebot kommen werden. Und daran habe ich felsenfest geglaubt, weil 90% des Erfolges auch ist, dass man daran glaubt.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass vieles geheim gehalten wird in Familie und Freundeskreis, dass man eben nicht darüber redet. Wie haben denn deine Familie und Freunde reagiert, dass du eine Selbsthilfegruppe gegründet hast?
Am Anfang haben alle, auch meine liebe, nette Frau, gesagt, bist du verrückt, du spielst mit Feuer, die werden nicht kommen und am Ende wird eine große Enttäuschung für dich übrig bleiben. Aber nachdem sie gesehen haben, dass ich mehrere kleine Brötchen habe backen können, haben sie dann, ich sag mal, eher defizites Denken und Handeln abgelegt und die haben dann gesagt, das ist eine wunderbare Sache, bleib am Ball, versuch mal auszuweiten, auch deshalb, weil ich durch die Selbsthilfegruppen 8 geplante Morde verhindern konnte und das Ergebnis ist, dass mindestens 30 Kinder nicht ohne Vater und ohne Mutter geblieben sind und dass 8 Frauen ihr Leben nicht verloren haben. Das sind natürlich im Vergleich mit der Gewalt überall auf der Welt ein kleines Brötchen. Aber wenn ich das nicht initiiert hätte, da wären jetzt mehrere Dutzend Menschen davon betroffen. Deshalb bin ich froh, dass ich am Ball geblieben bin und dass die Menschen, die am Anfang negativ dem Projekt gegenüberstanden, auch gesehen haben mit ihren Augen, dass das zum Erfolg führen kann.
Also Kasim, ich finde, das ist gar kein kleines Brötchen, vor allen Dingen dann, wenn es um Leben geht. Ja? Also ich bin sehr beeindruckt von dem, was du da geschaffen hast. Und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass Menschen dich ausgelacht haben. Du hast gesagt, dass man dir gesagt hat, du hättest nicht alle Tassen im Schrank und du wirst Neukölln auch nicht retten. Wie ging es dir damit, dass das zu dir gesagt wurde?
Ich konnte das verstehen auf einer Seite, weil ich die Erfahrung bis dahin gemacht habe, dass wir vom, sage ich mal, Negativen ausgehend immer zu den Ergebnissen kommen, in Berlin, in Deutschland. Das Positive, was zum Erfolg geführt hat, darüber redet man weniger. Eher Fälle, Ereignisse, die negativ sind, die mit Gewalt zu tun haben oder warum das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte nicht funktionieren, wurden in den Vordergrund gestellt. Ich habe mich, das war keine Überraschung für mich, dass man mich ausgelacht hat, weil man eine Woche der Sprache und des Lesens oder türkische Vätergruppen gar nicht mit Neukölln in Einklang bringen wollte. Der Grund ist ja, dass man jahrzehntelang nur die negativen Seiten dieses schönen Bezirkes dargestellt hat. Auch die Presse hat dabei natürlich eine Rolle gespielt. Ich war nicht böse, ich war gar nicht sauer, nachdem ich gesehen habe, dass man, wie sagt man das, in den hinteren Reihen des Saales laut lacht und im vorderen, damit ich nicht sehen kann, innerlich gelacht hat, habe ich gesagt, Kasım, das ist der richtige Zeitpunkt, dass du anpackst und deine Projekte, die du sozusagen im Kopf vorbereitet hast, umsetzt.
Also warst du vorher auch mal in einer Selbsthilfegruppe, bevor du diese gegründet hast?
Ich selber nicht, aber ich habe dank meiner politischen Arbeit, das war auch Selbsthilfegruppe für mich. Als ich nach Berlin kam und anfing, Deutsch zu lernen, habe ich mich politisch in eine Hochschulgruppe engagiert. Und ich habe von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen oder von den Genossinnen und Genossen habe ich sehr viel gelernt, Deutsch gelernt. Ich konnte dann vom Deutschen ins Türkische Flugblätter übersetzen. Und das war für mich die Selbsthilfegruppe, nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe machen. Und das war auch wahrscheinlich der Grund, warum ich mehr positiv darüber dachte, als die negativen Seiten unter die Lupe zu nehmen.
Wie werden denn in der Türkei insgesamt im Allgemeinen über psychische Erkrankungen und Selbsthilfe gedacht? Wie wird das gesehen dort?
Also wir sind ein Entwicklungsland in der Türkei und wenn man dann eine Therapie empfiehlt oder dass man sagt, geh mal zu einem Psychologen, die Antwort lautet, wieso, ich bin doch nicht verrückt. Und manchmal habe ich auch selber so hören bekommen, dass man mir gesagt hat, Herr Erdogan, der Verrückte sind Sie, nicht ich, weil dort das noch nicht ausbreitet ist wie in Deutschland. Und diese Arbeiten haben die Nachbarn, die Omas, die Opas, die älteren Männer erledigt, die soziale Arbeit oder die Kommunikationsarbeit. In der Türkei ist es so, dass die Menschen aufgrund der Arbeits- und Lebensbedingungen gar keine Möglichkeit haben, um sich mit sich selbst zu beschäftigen oder zu sagen, mit mir stimmt was nicht. Das ist genauso mit der Männerrolle im 21. Jahrhundert, dieses Starksein. Du musst deine Familie ernähren. Wenn du alleine deine Familie nicht ernähren kannst, bist du nicht der richtige Mann. Es ist eine Schande. Und du bist der Chef der Familie. Deshalb, du hast immer das Wort und du sagst alles, was falsch und richtig ist. Und das sind die, ich sag mal, Bräuche und Sitten, die die Menschen aus der Türkei hier mitbringen, aber hier, weil ganz andere Lebens- und Arbeitsbedingungen herrschen, bleiben sie auf der Strecke. Und da setzen wir an mit Selbsthilfegruppen, dass wir dann sagen, hier bist du nicht der stärkste Ali, sondern hier muss auch deine Frau mitwirken, mitarbeiten und ihr seid gemeinsam eine Familie, etc., sodass wir diese neue Rolle der Väter im 21. Jahrhundert mit denen besprechen, anhand der konkreten Beispiele. Wenig Theorie, mehr praxisorientierte Arbeit.
Ich würde da gerne anknüpfen an die Gruppen, was ihr auch in den Gruppen, hast du ja schon gesagt, was ihr darüber, worüber ihr sprecht. Wie läuft das in euren internationalen Gruppen ab? Wie verständigt ihr euch? Ihr habt ja auch Gruppen, wo ihr Türkisch, Deutsch, Russisch, Englisch. Wie verständigt ihr euch da?
Unsere gemeinsame Kommunikationssprache ist Deutsch. Weil alle, die an dieser Gruppe teilnehmen, Deutsch können. Und das erleichtert uns das Leben. In der türkischen Gruppe spricht die Hälfte der Teilnehmer kein Deutsch. Deshalb, da ist die Kommunikationssprache türkisch. Aber wenn wir deutsche Gäste haben, so wie zum Beispiel von Ämtern, von Wohnungsbaugesellschaften, von Staatsanwaltschaft, von Polizei, von Familiengerichten, da sprechen wir beide Sprachen. Wir übersetzen das, damit der Inhalt zu 100% auch verstanden wird. Zu der internationalen Gruppe, ich habe festgestellt, dass alle Männer der Welt fast die gleichen Herausforderungen haben, mit kleinen Unterschieden. Alle Männer, alle Väter der Welt haben wirklich fast die gleichen Herausforderungen, alle ticken gleich, mit kleinen, also sage ich mal, Unterschieden. Und das betrifft auch deutsche Männer. Sie haben auch ihre Herausforderungen, aber sie versuchen, wie sagt man das, andere Wege oder andere Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Sie sind offener, sie gehen zum Jugendamt und sie sagen sofort, was los ist mit in der Familie. Und die türkischen, arabischen Männer sind viel, viel zögerlicher. Der Grund ist halt mal, dass man dann sich nicht outen kann, outen konnte. Und da muss man Ersatzteile und Werkzeuge finden, dass die Menschen sich outen, dass sie dann sagen, es ist gar nicht was Schlimmes, was ich habe, sondern ich habe jetzt geredet und mein Kopf ist nicht voll und ich verbringe keine schlaflose Nächte. Das ist, ich glaube, der Unterschied. Deshalb fällt uns überhaupt nicht schwer. Wir hinterfragen auch nicht, wer aus welchem Land kommt, sondern wenn wir positive Beispiele haben, zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wir reden über Brotbacken. Und wenn dann 12 Männer aus ihren eigenen Ländern ihre Beispiele erzählen und nächstes Mal Brote aus dem eigenen Land bringen, da stellen wir fest, was für eine wunderbare Bereicherung. Und dann sagen wir, es ist doch schön, dass ihr alle da seid und aus unterschiedlichen Ländern kommt. Wir betrachten das nicht als Belastung, sondern als große Entlastung.
Und ihr habt aber auch türkischsprachige Gruppen, richtig?
Wir haben eine internationale Gruppe, wir haben eine arabisch sprechende Gruppe, wir haben drei insgesamt gemischte Gruppen, wo Deutsch gesprochen wird. Und rein türkisch ist die erste türkische Vätergruppe, die ich im Jahre 2007 gegründet habe. Unser Schwerpunkt liegt jetzt darin, dass wir dann nicht mehr fragen, woher die Väter, die Männer kommen, sondern wo ist der Bedarf. Zum Beispiel, wir wollen jetzt in den Gemeinschaftsunterkünften neue Gruppen initiieren, gründen. Wenn da 15 Teilnehmer sind, die Farsi sprechen, oder 15, die Arabisch sprechen, dann versuchen wir, eine Arabisch- und eine Farsi-sprechende Gruppe zu initiieren. Wo der Bedarf am höchsten, am wichtigsten ist, da versuchen wir, neue Gruppen zu implementieren.
Ich frage das, weil mich total interessieren würde. Du sprichst ja sehr gut Deutsch. Und warum es dir trotzdem damals wichtig war, eine Gruppe in deiner Herkunftssprache zu gründen und zu besuchen?
Weil 90% der Teilnehmer damals Gastarbeiter der ersten Generation waren als Teilnehmer und der deutschen Sprache nicht mächtig waren. Das war der Grund. Das hat sich jetzt ein bisschen umgewandelt. Ich gehe mal davon aus, wenn wir noch 10 Jahre die Gruppe am Leben halten, nach 10 Jahren werden 98% perfekt oder gut Deutsch sprechen, weil die Vertreter der dritten, vierten Generation fast sein werden. Und dann werden wir uns nochmal überlegen, welche Sprache setzen wir als Kommunikationssprache ein. Im Moment fühlen Sie sich, die Bindung fällt leichter, wenn man dann mit Türkisch, ich kann die Witze, die ich den Teilnehmern erzähle auf Türkisch, kann ich auch ins Deutsche übersetzen, Aber das ist nicht original. Wenn irgendwas nicht original ist, man ist da, ja, die Teilnehmer, wenn ich auf Türkisch erzähle, sie lachen sich tot. Wenn ich aber meinen deutschen Landsfrauen und Männern dieselben Witze erzähle, sie amüsieren sich nicht so wie meine türkischen Landsfrauen und Männer.
Ich habe ja selber auch Erfahrungen im Ausland. Ich habe 3 Jahre in den Niederlanden studiert und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich in der eigenen Herkunftssprache sich einfach sicherer anfühlt zu sprechen, Barrieren wegfallen. Und manche Gefühle oder Erfahrungen lassen sich einfach in einer Fremdsprache schwer ausdrücken. Kannst du das bestätigen?
Ich kann das bestätigen. Ich selber kann nur leider 3 Sprachen. Ich spreche auch Kurdisch. Und wenn ich dann manche Begriffe, Ausdrücke in Kurdisch zum Ausdruck bringe, original, und das ist hervorragend. Man verliebt sich in jeder Sprache. Wenn man manche Sprichwörter, manche Redewendungen im Deutschen original sagt, dann verliebe ich mich in die. Und wenn man Witze aus der Türkei, original türkisch, hat, das hat eine besondere Schönheit. Das heißt, was will ich damit zum Ausdruck bringen? Jede Sprache der Welt ist schöner als die andere. Wenn wir das auf Menschen übertragen, jeder Mensch ist schöner als der andere. Aber wenn wir uns auf den Weg machen, diese Schönheit zu entdecken, ist das schön. Wenn wir aber diese Schönheit nicht entdecken durch Umsetzung, dann ist keine Sprache der Welt schön. Deshalb von Fall zu Fall. Ich habe gelernt, mehrere Wassermelonen unter den Schultern zu tragen. Und ich habe keine Schwierigkeiten, 3 Sprachen. Das ist gut, wenn Kurden kommen, grüße ich sie auf Kurdisch und dann finden sie ganz schnell den Anschluss, fühlen sich gut angekommen und leichter. Und wenn ich auf Türkisch oder wenn ein Deutscher, wenn es gibt auch Türken, die sprechen die deutsche Sprache besser als ihre eigene Muttersprache, wenn ich dann mit denen auf Deutsch, in Deutsch kommuniziere, freuen sie sich. Je nach Wetterlage versuchen wir, die Instrumente einzusetzen.
Vielleicht kannst du auch nicht nur aus deiner Erfahrung, sondern auch aus den Erfahrungen von Menschen in den Gruppen, die in ihrer Herkunftssprache sprechen, vielleicht berichten. Was würdest du sagen, was sich in der Herkunftssprache anders anfühlt, wenn es um persönliche oder emotionale Themen geht?
Also, wenn sie ihre Sitten, ihre Bräuche, ihre Angewohnheiten mitbringen, und dann in ihre Muttersprache kommunizieren, haben sie, ich sag mal, durch Sprache und Angewohnheiten ein Team gebildet. Deshalb ist das ja wichtig. Einfach mal die Erziehungsmethoden, die müssen nicht unbedingt die richtigen sein, weil vieles, was man uns beigebracht hat als Bräuche, die sind nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn Sie mit der Sprache und mit dem, was Sie in ihrer Sozialisation mitgebracht haben, wenn Sie beide einsetzen, dann Gabel und Messer oder Gabel und Löffel passt zusammen. Und deshalb ist das enorm, enorm wichtig, dass man Sachen, Elemente findet. Sie können sich damit leichter identifizieren als, ich sag mal, nur mit einer Sprache, die man später gelernt hat, oder mit der Sprache, wo man durch Zwang, Migration dazu gelernt hat. Wir reden von jungen Menschen, die sich, ich sag mal, mit diesem wunderschönen Land nicht ganz identifizieren können, haben wir gesehen auf den Demos, weil andere Elemente, Religion, Nationalismus, Sitten und Bräuche, traditionelles Leben eine Rolle spielen und sie stehen manchmal mit ihren Gefühlen zwischen Baum und Borke. Und wenn sie gefühlsmäßig nicht dabei sind, dann können sie auch nicht so leicht, ich sag mal, mit dem, was man anbietet, identifizieren. Deshalb muss man von Fall zu Fall gucken. Man darf nicht verallgemeinern, nicht pauschalisieren. Es gibt viele Menschen, die sind sprachlich sehr begabt. Sie können ganz, ganz schnell die deutsche Sprache lernen. Ich habe aber Freunde, die leben seit 45 Jahren hier. Sie haben auch studiert. Und sie sind nicht sprachbegabt oder sprachenbegabt. Und deshalb, wir sind unterschiedlich und das ist der größte Reichtum, den wir haben. So betrachte ich das. Aber es ist wirklich wichtig, was du, die Frage, die du gestellt hast, gerade ein türkischer Name oder Nachname kann den Eingang beim Jugendamt, beim Bezirksamt, beim Schulamt erleichtern. Ich habe ja von sehr, sehr vielen Teilnehmern gehört, als ich gehört habe, Frau Arslan, ah, die ist eine Türkin. Und da plötzlich hatte ich keine Angst und keine Hemmung mehr. Das sind, man kann das nicht begründen, aber es ist so. Aus heiterem Himmel, spontan kann man solche Gefühle entwickeln und haben.
Ich würde gerne nochmal zu dem Vergleich kommen. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen deutschsprachigen und herkunftssprachlichen Gruppen? Gibt es da Unterschiede?
In den deutschsprachigen Gruppen öffnen sich, outen sich die Menschen schneller als in muttersprachlichen Gruppen. Und die Menschen in muttersprachlichen Gruppen, da muss man denen 10-mal versichern, das, was wir hier besprechen, bleibt hier auch in diesem Raum. Und sie denken, wenn sie mal den anderen von ihren Sorgen und Nöten erzählen, dann wird das sofort übermorgen veröffentlicht. Und bei den, ich sag mal, bei den nicht nur deutschsprachigen, sondern bei den deutschen Vätern und Männern ist die, ich sag mal, die Zahl derer, die sich outen, die sich öffnen, viel größer und die Zeitspanne ist kürzer. Zum Beispiel, wenn wir 10-mal über Spielsucht reden oder geredet haben und es 3-4 Jahre gedauert hat, bis 3 Teilnehmer sich geoutet haben und gesagt haben, Herr Erdogan, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, ich bin spielsüchtig. Es dauert bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte viel länger, über Suchtkrankheiten, über Sucht überhaupt mal zu reden. Also bei denjenigen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Und bei den Deutschen ist das gar kein Problem. Wenn man die Frage stellt, haben Sie irgendeine Suchtkrankheit, dann sagen Sie sofort ja. Und bei meinen Landsleuten kann es unter Umständen 5 Jahre wirklich dauern. Oder die beichten überhaupt nicht und die Frauen kommen, ihre Frauen kommen und dann sagen, Herr Erdogan, haben Sie mal 3 Minuten Zeit, mein Mann hat durch Spielsucht unsere Familie ruiniert. Das sind die Unterschiede. Und das hat mit Erziehung eindeutig zu tun, weil ich in meinem Geburtsdorf auch 10-mal gehört habe, rede über die familiären Probleme nicht und die Herausforderungen der Familie bleibt in der Familie. Und das wirkt sich auch natürlich in diesem Land aus. Wenn es um die Herausforderungen in und um die Familie geht, dann sind sie zögerlich, weil sie nicht gelernt haben, noch nicht gelernt haben, darüber zu reden. Sie kommen mit Fragezeichen, aber wenn das Vertrauen da ist, fühlen sie sich komplett, komplett heimisch. Ich kenne einen Mehmet, nur als Beispiel. Mehmet hat mit Gürtel auf seine 8-jährige Tochter massiv geschlagen. Er hat 3 Jahre auf Bewährung gekommen. Familiengericht und Jugendamt haben ihn dazu verdonnert, meine türkische Vätergruppe zu besuchen. Er hat das als Strafe betrachtet. Er wollte nur 3-mal kommen Und er kommt regelmäßig seit 11 Jahren. Er geht nicht mehr nach Hause. Wenn ich ihn rausschmeiße, er kommt vom nächsten Tür wieder rein. Und Mehmet betrachtet die Gruppe als eigene Familie. Und Mehmet, wenn er über diesen Fall mit seiner Tochter redet, heult er nach 11 Jahren immer noch. Als ihm klar wurde, was er seiner Tochter angetan hat, hat er 1,5 Stunden ununterbrochen geheult. Und er hat auch den anderen Teilnehmern gezeigt, ein Mann weint nicht, ein Mann ist stark. Er hat das Gegenteil bewiesen, hat gesagt, jawohl, wenn das am richtigen Ort, in der richtigen Atmosphäre ist, auch ein Mann weint. Und das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Kasim, was würdest du denn anderen Menschen sagen, die überlegen, eine Gruppe in ihrer Herkunftssprache zu besuchen, aber vielleicht noch zögern?
Ich würde sagen, hab Mut, versuch mal das. Nichts ist falsch. Hauptsache, man bietet eine Bühne allen Menschen der Welt, wo sie auf die Bühne kommen und ihre Kunst, ihr Können, ihre Fähigkeiten, auch ihre Sorgen und Nöte darstellen. Wenn man dann 5 Leute, ich habe mit 2 Vätern begonnen, 2, und heute hat unsere türkische Gruppe 100 Teilnehmer.
Wow.
Ja, hätte ich sag mal, wäre ich eine Mimose oder hätte ich mich mimosig verhalten und dann das, was die anderen gesagt haben, um Gottes Willen, du spielst mit Feuer oder du gießt Öl aufs Feuer, mach das nicht. Dann wären die ganzen Gruppen und diese 20-jährige Arbeit und alles gar nicht entstanden. Deshalb, ich mache denen Mut und dann sage, setzt bitte eure Meinung, euer Projekt um, und zwar schnell wie möglich. Warum? Jede kleine Veränderung beginnt mit einem ersten Schritt. Und man soll nicht warten, dass die anderen die Schritte machen. Wenn ich was verändern möchte, ich mache den ersten Schritt für die Veränderung. Und deshalb, sie sollen wirklich anpacken und gar nicht sich mit negativen Dingen beschäftigen. Es wird klappen, es kann klappen.
Das ist schon ein fast wunderschönes Schlusswort. Vielleicht schließt meine Frage auch daran gut an. Kasim, meine letzte Frage wäre, was, wenn du über deinen Weg in der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Mein wahres Resümee, was ich sehe, es ist doch wunderschön, dass ich durch die Angebote mehrere 100 Menschen durch die Selbsthilfegruppen und durch meine anderen Projekte, Sprachwochen, Berlin, Deutschland, mehrere 100.000 Menschen habe kennenlernen dürfen. Und mit anderen Worten, ich habe, ich sag mal, das wahre Diplom der Volksuniversität durch meine Angebote erworben. Mehrere Diplome der Volksuniversitäten. Das, was ich machen durfte, ist und war Volksuniversität. Und davon wünsche ich allen Menschen sehr, sehr vieles, dass sie auch dieses Diplom sich aneignen sollten. Und das heißt, nicht stehen bleiben, sich nach vorn bewegen. Stehen bleiben ist Stillstand, das tut uns nicht gut.
Kasim, ich danke dir für deine Offenheit, deine Bereitschaft, hier zu sein. Und ja, du bist eine Inspiration, glaube ich, für viele Menschen.
Ja. Ich danke, dass ich hier sein durfte und freue mich, dass die Menschen, die das heutige Gespräch hören werden, Mut auftanken und dann schöne Projekte initiieren und implementieren.
Danke, Kasim.
Danke auch.
Als nächstes sprechen wir mit Taylor Coburn, die vor 18 Jahren nach Deutschland migriert ist und 2025 das Projekt Internationals ins Leben gerufen hat und englischsprachige Selbsthilfeangebote aufbaut. Ein Angebot, das Menschen zusammenbringt, die Unterstützung in ihrer eigenen Sprache suchen. Taylor, schön, dass du da bist.
Danke, Anne. Ja, ich finde es auch schön, dass ich hier bin.
Taylor, wie bist du denn damals selbst nach Deutschland gekommen?
Ja, ich bin selber nach Deutschland gekommen, als ich 18 war. Ich habe eine schwierige Kindheit gehabt und habe eine schwere Auseinandersetzung gehabt mit meiner Mutter und meinem Stiefvater und habe versucht, mich umzubringen. Und ich wusste nicht weiter, was ich machen soll. Und mein Vater hat hier gelebt, in Thüringen, und er hat mich eingeladen, zu ihm zu ziehen, für ihn zu arbeiten, Deutsch zu lernen und dann gucken, wie es weitergeht.
Und wie bist du dann damals auf die Idee gekommen, dir Unterstützung zu holen in der Selbsthilfe?
Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte, weil selbst die Entscheidung zu treffen, nach Deutschland zu kommen, sehe ich als Teil der Selbsthilfe. Ich wusste, irgendwas muss ich machen mit meinem Leben, irgendwas will ich machen, aber die Voraussetzungen waren ja schwer. So, es war schwierig, so meine innere Macht sozusagen wirklich zu greifen und nachhaltig zu benutzen. Aber es gab ja diese Gelegenheit von meinem Vater, und die Entscheidung war erstmal der erste Schritt meines Erachtens, Selbsthilfe zu begehen. Und dann die Zeit in Deutschland, die ersten paar Jahre, da musste ich auch immer mehr gucken, okay, was möchte ich, was will ich überhaupt machen? Ich wollte Deutsch lernen, ich habe in einer Fabrik gearbeitet, so ich habe auch Deutsch alleine gelernt, also selbst gelernt, mit alten Büchern von meinem Vater. Er hatte irgendwann mal einen Deutschkurs gemacht, und ich habe seine Bücher gefunden und benutzt, und ich habe viel Kika geschaut, das ist ja diese Kindernetz-TV-Netzwerk in Deutschland. Und ich habe auch eine kleine Stiefschwester dort gehabt in Thüringen und habe dann Deutsch so gelernt. Und das sehe ich auch als Selbsthilfe. Und irgendwann führte das dazu, wo ich ein bisschen mehr Klarheit hatte, weil ich ja auch für ihn gearbeitet habe in seiner Fabrik, dass ich dann doch studieren gehen wollte. Und da hat er mir gesagt, okay, du musst einen Studienplatz finden und für dich schaffen, und dann ich unterstütze dich finanziell und dann gucken wir weiter. Und dann wollte ich einen Studienplatz finden hier in Deutschland. Ich wollte in Chemnitz studieren, ich wollte Germanistik studieren, und sie haben mir gesagt, dass mein Highschool-Diploma aus den USA gleichwertig mit der vierten Klasse in Deutschland war und dass ich nie an einer deutschen Uni studieren konnte. So, da musste ich wieder diese natürliche Macht in mir benutzen, was ich sehe als Selbsthilfe, um zu gucken, wie schaffe ich das, weil ich weiß, ich will studieren hier in Deutschland, ich will unbedingt einen deutschen Studienabschluss. Da habe ich in Heidelberg eine private amerikanische Uni gefunden, und ich habe mich beworben und sie haben mich angenommen. Und dann nach einem Jahr ist mein Vater schwer krank geworden, und ich wollte näher zu ihm, so ich wollte nach Berlin ziehen und Uniwechsel machen. Und zum Glück gab es auch hier eine amerikanische private Uni, aber sie hatten eine deutsche Akkreditierung gehabt. Dadurch konnte ich das eine Jahr von Heidelberg nehmen und dann benutzen, um jetzt ein Abitur zu haben. Und dadurch habe ich dann am Ende hier in Berlin einen deutschen und amerikanischen Hochschulabschluss gehabt. Und dann konnte ich endlich meinen Master machen an einem deutschen Hochschul. Und dann habe ich zwei deutsche Hochschulabschlüsse gehabt. Und das ist für mich so die erste Wege der Selbsthilfe, so wenn ich jetzt zurückblicke. Weil dann kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin, ist mein Vater auch gestorben. Ich war jetzt Anfang 20er, ich habe Depressionsdiagnosen von meiner Kindheit, ADHS-Diagnose von meiner Kindheit. Jetzt ist der Papa gestorben, ich bin im fremden Land, keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin einfach auf dem Weg. Und da hat ein Dozent mir gesagt mal, weil er gemerkt hat, dass ich viele Probleme hatte mit anderen Studierenden, interpersonell, dass mir vielleicht Therapie helfen konnte. So, bis dahin war Therapie für mich kaum irgendwas, dass ich Hilfe holen konnte. Ich dachte, ich muss alles immer selber machen und schaffen. Und dann hat das angefangen, diese Therapieplatz zu suchen. Und ich habe einen gefunden, das ist ja 2013 in Berlin, wo es einfacher war. Da habe ich die Therapie benutzt und da habe ich Gruppentherapie entdeckt. Aber das war nicht genug für mich. Ich wollte immer mehr Vision schaffen. Und die Pandemie ist gekommen und bis dahin war ich schon fest in meiner Finanzwesen-Karriere. Aber dann meine Augen waren auf, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht nur mein Aufenthaltstitel oder meine Karriere oder dass ich die deutsche Sprache kann und ich will mehr machen. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, so zu gucken, wie kann ich meine Stärken und das, was ich bisher geschafft habe unter den Umständen, die ich hatte, auch anderen Menschen unterstützen. Und auf dem Weg wollte ich eine Gruppe gründen in Charlottenburg, wo ich gewohnt habe. Und das hieß Mindfulness for Mental Health. Und das war erfolgreich, indem viele Menschen gekommen sind. Aber wir hatten keinen geschützten Raum dafür. Wir haben uns in einer Bar getroffen am Tag. Dann habe ich geguckt nach einem Raum im Kiez. Und ich bin dann auf eine Selbsthilfe-Kontaktstelle Charlottenburg-Wilmersdorf gekommen. Und da habe ich den Raum gefunden für diese Gruppe. Und dann habe ich diese ganze Landschaft an Selbsthilfe in Berlin entdeckt, was ich gar nicht wusste vorher, dass es das gibt.
Was ich gehört habe, ist einmal, dass es so ein bisschen Unterschied gibt zwischen gemeinschaftlicher Selbsthilfe, die man in Gruppen sucht, und auf der anderen Seite so die Kräfte, die man in sich selbst mobilisiert, um sich selbst Hilfe zu holen in Form von, ja, raus aus dem eigenen Land, sich Therapie holen und. So, ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Definitionen oder Verständnis von Selbsthilfe. Und ich würde mit dir gerne nochmal mehr den Aspekt gemeinschaftliche Selbsthilfe nochmal ein bisschen mehr mir anschauen. Vielleicht magst du uns nochmal erzählen, du hast ja 2025 oder 2024 hast du die Idee entwickelt für dieses Projekt Internationals, was ja 2025 dann gestartet ist. Wie bist du zu dieser Idee gekommen? Was waren so deine Visionen? Was waren deine Beweggründe?
Es ist ein schwieriges Wort und auch ein schwieriges Thema, weil das wird überall anders verstanden. Und es ist auch nicht, wie man so schön auf Deutsch sagt, nicht geschützt oder so, wie Coaching zum Beispiel. Das ist eher ein Wort, man kann das, jeder kann das definieren, wie man will. Weil wie helfen wir uns selber? Ja, das kann in sich Wege passieren. Meine Definition der Selbsthilfe ist halt, sich alleine verantwortlich zu fühlen für das Schreiben die Geschichte deines Lebens, ja, wie das aussieht, auch wenn man eine schlechte Kindheit hatte oder wenn man irgendeine Diagnose hat, es geht immer weiter das Leben und man kann viel selbst bestimmen, wie das Leben wirkt. Und deshalb diese gemeinschaftliche Selbsthilfe ist mir sehr wichtig, weil ich habe für mich herausgefunden, dass seitdem ich Seekes entdeckt habe, dass diese gemeinschaftliche Selbsthilfe, also etwas meiner Community anbieten und gucken, wie ich da unterstützen kann, dass jeder diese Art von Selbsthilfe begehen kann.
Viele suchen eine Selbsthilfegruppe, um ja, sich Unterstützung zu suchen. Und du hast aber eine Gruppe gegründet, weil du etwas geben wolltest. Habe ich das richtig verstanden?
Ich muss wieder anfangen mit dieser Gruppe, die ich in meinem Kiez gegründet habe. Weil ich habe diese Gruppe gegründet, weil ich habe halt viel davon gehabt von Selbsthilfe, wie ich gerade erzählt habe. Ich habe trotz all dieser Schwierigkeiten bin ich immer weitergekommen, ohne deutschen Pass, ohne irgendwas, ohne Abitur, gleichwertiger Abitur, wie immer das heißt. Und als ich diese Gruppe gegründet habe, es ist mir klar geworden, dass viele kommen in diese Gruppe und erwarten von den anderen, dass sie ihre Probleme für sie lösen. Und das war für mich so ein bisschen problematisch, weil ich gemerkt habe, ich habe ja diese Erfahrung auch in dieser Gruppentherapie gehabt, so geht es nicht. Also gesellschaftliche Selbsthilfe, das bedeutet, dass wir zusammen uns gegenseitig unterstützen, indem wir Experten in unsere eigenen Erfahrungen sind und die Dinge selber uns, für die Dinge selber uns verantwortlich fühlen. Und wir, das ist so abstrakt. Ich wollte den Raum suchen. Und als ich dann diese ganze Netzwerk gefunden habe mit den verschiedenen Ressourcen über Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen, und deshalb war das so, okay, wie kann ich jetzt anderen Menschen unterstützen, diese Ressourcen zu benutzen, aber nicht nur für sich, nicht nur auf diese Selbsthilfe für sich, wirklich auf diese gesellschaftliche Ebene, dass dass wir eher zusammenkommen, aber dann im Dienst zu der Verbesserung für die Lage für alle, nicht nur wir selber. Das ist, was ich auch gemerkt habe und warum ich dieses Projekt gestartet habe, weil ich habe gemerkt, okay, ich habe vielleicht, weil ich immer, das war einfach in mir drin, immer mehr Selbsthilfe-Werkzeuge gelernt, Methoden, dies und das gelernt und auf dem Weg. Und es war klar für mich, als ich diese Gruppe aufgebaut habe, was ich damit schaffen wollte. Ich wollte, dass mehr Leute mit mir, dass wir zusammen unser Leben kreieren. Also was bedeutet das? Das ist ja sehr, sehr breit, aber dass wir unsere Energie darauf einrichten, das zu schaffen, was wir wollen, was in einer Vision ist zum Beispiel. Weil das hat mir immer geholfen, weiterzumachen. Wenn ich mich auf meine Depression oder meinen toten Vater konzentriert habe oder auf die Probleme, die dann entstanden sind zwischen mir und meiner Geschwister, als wir durch diese ganze Erbfall gehen mussten, wo ich habe keine Trauergruppe, ich wusste gar nicht, dass es Trauergruppen gibt oder sowas. Was mir immer geholfen hat, war Vision und dann stetig nachgehen dieser Vision. Und auf dem Weg findet man verschiedene Werkzeuge, findet man verschiedene Hilfe oder man findet immer einen Weg und kommt dann an, wo man sein möchte. Und daher versuche ich mit diesem Projekt, diese Events zu gestalten. Die heißen ja Berlin Mental Health Labs und werden ab Mai anfangen, dass die Menschen können reinkommen und erstmal sich finden, wo sie gerade stehen. Weil das ist auch schwierig zu wissen, auch wenn man sich deprimiert fühlt oder kämpft gerade mit gesundheitlichen Problemen und weiß, ich habe gesundheitliche Probleme. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Bei so einer 12-Schritte- oder Recovery-Gruppe ist das ganz klar. Ich habe eine Drogensucht oder irgendwas, eine Sucht. Das ist eine Krankheit, sehe ich so als so, und ich will clean bleiben, weil dann geht's mir besser. Und bei anderen Themen, insbesondere bei die Herausforderungen von Migranten, ist das nicht so klar. Es ist nicht klar, es war mir nicht klar, ich habe erst vor, ich glaube, einem Jahr erst festgestellt, oh wow, diese ganze 18 Jahre, ich renne weg von meinen Problemen in den USA und jetzt erst fange ich an, als Selbsthilfewerkzeug meine Probleme ins Gesicht zu schauen in den USA, wovon ich weggerannt bin. Und das hilft mir auch gerade sehr viel, um viel mehr Klarheit zu schaffen und überhaupt zu gucken, was sind auch meine nächsten Schritte im Leben? Was ist die nächste Vision, die ich jetzt schaffen möchte? Das sieht anders aus für jede einzelne Person, weil wir wissen nicht, wo sie herkommen, warum sie hierher gekommen sind. Sie wissen, was sie machen wollen, entweder Studium oder Kunst oder es ist ja eine Flüchtlingsgeschichte, aber wissen nicht so richtig, warum es ihnen schlecht geht und was man damit macht, also wie man irgendwie da rauskommen kann. Und das ist, was die Berlin Mental Health Labs anbieten möchte, ist ein Ort zu kommen, verschiedene Beispiele zu erfahren von der Selbsthilfe und dann selber zu gucken, wo stehe ich, was brauche ich, wo möchte ich hin und dann erst später die ganze Ressourcen, die ganze Landschaft darstellen und so, dass man weiß überhaupt, wo soll ich auch hin, was kann mir helfen. Es kann sein, manche Leute stellen fest, sie wollen dann gar nicht hier in Deutschland sein und das ist dann die Selbsthilfe für sich, dass sie dann doch, oh, vielleicht soll ich zurückgehen oder sie stellen fest, ich möchte nur eine WhatsApp-Gruppe gründen oder überhaupt diese gesellschaftliche, wie das dann manifestiert, das kann ja so verschieden aussehen. Aber eine Struktur muss irgendwie her und das kann aber nur von den einzelnen Personen kommen. Und dann, wenn sie darin klar sind, dann können andere Menschen sagen, hey, das ist ähnlich wie mein Thema und mein Ding. Lass uns zusammen gucken, was wir zusammen kreieren können. Ich glaube, das ist das. Weil, hey, ich bin Ausländer und ich kämpfe gerade in einem fremden Land klarzukommen und noch mit dem zusätzlichen Stress weg von meiner Familie zu sein, was immer da war, bevor ich hierher gekommen bin und noch mit gesundheitlichen Themen. Und es gibt so viele intersectional Themen. Es gibt keine klare Struktur. Oh, und viele kämpfen vielleicht auch mit Sucht auch daneben, weil sie ja keinen anderen Weg gefunden haben, sich besser zu fühlen und haben dann die Berliner Nightlife ein bisschen zu viel ausgenutzt.
Taylor, du hast ja am Anfang gesagt, wie die Idee für Internationals entstanden ist und magst du jetzt vielleicht nochmal sagen, was genau ist euer Ziel und für wen ist das und wie wollt ihr das erreichen?
Ja, danke für die Frage. Mein Projekt heißt Selbsthilfe für Internationals. Und darunter wird es jetzt eine Eventreihe geben über die nächsten 2 Jahre. Dieses Jahr noch nächstes Jahr ist es geplant. Es kann auch noch weitergehen. Und diese Eventreihe heißt Berlin Mental Health Labs. Und wie wir schon vorher besprochen haben, Labs, ja, das bedeutet Labor. Das wird jetzt eine coole, groovy, kuschelige, warme Labor sein für alle Berliner. Das wird aber alles auf Englisch sein. Und ist ja zielgerichtet auf die Internationals, aber Deutsche sind auch natürlich eingeladen, weil das Ziel ist es, dass wir zusammenkommen und gesellschaftliche Selbsthilfe lernen und da reinkommen und auch unsere eigenen Ideen mitbringen und einfach zusammen weiter eine schönere, gesündere Stadt aufbauen und nicht mehr warten auf die Regierung oder irgendeine politische Lage, dass wir einfach jetzt anfangen. Wir benutzen die Ressourcen, die wir jetzt schon haben, was ihr seid hier ja länger als ich. Wir sind jetzt ein Team zusammen hier bei SEKIS und ihr habt vieles aufgebaut in den letzten Jahren und auch die Kollegen davor und auch alle Kollegen an den Selbsthilfe-Kontaktstellen. Und es ist eine sehr reiche Landschaft an Ressourcen und ich möchte, dass die Menschen reinkommen, mitmachen, ein Teil davon sein und dann fühlen wir uns alle besser, haben alle ein besseres Leben und sind auch viel klarer darin, was wir überhaupt wollen. Und dadurch wird auch unsere mentalische Gesundheit, Mental Health Labs, auch sich verbessern.
Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Magst du vielleicht noch was den HörerInnen sagen, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, die jetzt davon hören, was würdest du denen auf den Weg geben, die vielleicht überlegen, mitzumachen, aber noch zögern?
Ich würde sagen, wenn es dir schlecht geht, aus was für immer ein Grund, ich würde nicht unbedingt dich konzentrieren auf dich besser fühlen, nur besser fühlen. Ich würde dich darauf konzentrieren, was möchtest du haben? Was für eine Erfahrung möchtest du hier in Berlin haben? Und dann danach zu gucken, okay, was für Unterstützung kann ich holen? Was für Werkzeuge gibt es da draußen? Und wirklich dann anfangen, einfach zu machen, kreieren diese Vision für dich. Und wenn es schwierig ist, in so eine Vision reinzukommen, weil die Dinge so schlecht sind und du fühlst dich so schlecht, dann komm in die Berlin Mental Health Labs und dann wird es dir besser gehen und du kannst dann mehr von deiner Fantasy ja haben und wir sind alle dort zusammen und machen das zusammen.
Danke, Taylor. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du über deinen Weg in der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Gute Frage.
Ja, egal, ob auch auf Englisch oder auf Deutsch.
Ja, Ich hab hier in Deutschland Wandern gelernt. Das war eine sehr hilfreiche Selbsthilfe-Tool auf dem Weg. Und ich merke, ich habe da viel mehr gelernt, als ich dachte. Und daher werde ich mein Buch nennen Set Your Own Trail Pace. So, man kann die Berge nicht ändern, man kann das Wetter nicht ändern, aber man kann immer gucken, wie bewege ich mich auf diese Terrain, in diesem Park oder auf diesem Berg. Und wie komme ich dann an mein Ziel? Und das, ich mache das, indem ich meine eigene Pace setze, meine eigene Trail Pace und gucke, wie ich mich bewege und ändere das.
Eine sehr schöne Metapher. Danke, Taylor. Danke, dass du heute bei uns warst.
Ja, ich bedanke mich auch. Das hat viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, das war unsere heutige Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Vielen Dank an Kasim und Taylor, die uns an ihren Gedanken und ihrem Erleben zum Thema migrantische Selbsthilfe teilhaben lassen. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns doch gerne weiter. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal bei uns zu Gast sein wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail unter echte-stimmen@sekis-berlin.de. Die Infos und Kontaktdaten zum Internationals-Projekt findet ihr in den Shownotes.